Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Multipod, unserem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.
Vom 10. bis 16. Oktober fand das Jahrestreffen der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds in Washington DC statt. Michael Krake ist seit April 2022 deutscher Exekutivdirektor der Weltbankgruppe und ich begrüße ihn ganz herzlich als meinen heutigen Gesprächspartner. Herzlich willkommen, lieber Herr Krake.
Ja, vielen Dank, Frau Bellmann. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ich bin Christina Bellmann und arbeite als Referentin für multilateralen Dialog der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Lieber Herr Krake, vorab würde ich gern auf eine Folge unserer Podcast-Reihe aus dem letzten Jahr verweisen. Wir haben uns nämlich vor einem Jahr schon einmal mit der Jahrestagung von IWF und Weltbankgruppe beschäftigt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wer von Ihnen gern mehr zur Gründung und zum Aufbau der Weltbankgruppe erfahren möchte, dem möchte ich diese Folge ans Herz legen. Ich werde die verlinken in den Shownotes. Dort beschäftigen wir uns nämlich damit, dass Weltbankgruppe ja eigentlich nur ein Rufname ist für mehrere Institutionen. Außerdem gehen wir auch auf die Stimmrechtsverteilung und die deutsche Vertretung in diesen Institutionen ein. Lieber Herr Krake, in einem Jahr, seit wir das letzte Mal über die Weltbankgruppe gesprochen haben, ist viel passiert. Russland hat die Ukraine überfallen in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Sie haben Ihr Amt letztes Jahr im April, also in denkbar schwierigen Zeiten, übernommen. Welche Auswirkungen hat denn der Krieg auf die Weltwirtschaft und auf Entwicklungsländer?
Wir erleben in Deutschland und Europa, wie die Preise für Lebensmittel steigen, Energie und Rohstoffe teurer werden. Hinzu kommt eine Inflation. Und Sie können sich vorstellen, dass das in Ländern, wie sage ich mal, dem Libanon, im Simbabwe oder Sudan nochmal ganz andere Auswirkungen hat, wenn eine Inflation droht. Menschen sind wesentlich stärker davon betroffen. Es gibt eben auch für die Ärmsten der Armen dort keine sozialen Sicherungsnetze. Die Nahrungsmittelpreiskrise ist sicherlich die alarmierendste Sorge, die wir in dem Zusammenhang haben. Die Preise für Weizen und auch andere Getreidesorten sind ja enorm in die Höhe geschossen in diesem Jahr. Und natürlich hat Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine da, ist ein entscheidender Faktor, aber auch nicht der einzige. Das eine ist, dass die Preise steigen. Zum anderen haben wir eben auch nicht mehr Düngemittel so zur Verfügung wie in der Vergangenheit. Und im Prinzip geht es jetzt in diesem Jahr oder in dem, was von diesem Jahr bleibt, auch darum, dafür zu sorgen, dass Nahrungsmittelproduktion fürs nächste Jahr gelingen kann. Das ist also eine enorme Herausforderung. Viele Länder auf der ganzen Welt hängen letztlich von diesen Warenströmen ab, sowohl von Getreide und Mais aus der Ukraine und Russland, als auch eben von Düngemitteln. So ein Land wie die Republik Kongo zum Beispiel ist rund 70% ihres Weizenverbrauchs auf Importe aus der Schwarzmeerregion angewiesen. Und wenn das dann eben weg und vorhergesehen ist das dramatisch. Neben den Lebensmittelpreisen sind die Energiepreise enorm angestiegen. Und da ist eben Russland als einer der größten Energielieferanten der Welt weltweit auch ein entscheidender Faktor. Und nach Berechnungen der Weltbank wird der Rohölpreis eben auch noch weiter steigen, was wiederum dann Transport- und Produktionskosten für das verarbeitende Gewerbe in die Höhe treibt. Sie sehen, eines greift ins andere. Ne? Die knappere Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und Düngemitteln, der höhere Preis von Energie, allgemeine Inflation gegen die angekämpft wird, das verstärkt sich natürlich gegenseitig und trifft Entwicklungsländer enorm. Hinzu kommt eben auch, dass weltweite Verkehrsverbindungen und Warenströme generell eben betroffen sind. Und Entwicklungsländer leiden enorm. Wir sind jetzt eben zum ersten Mal seit mehreren Dekaden in der Situation, dass der Anteil der extrem armen Menschen an der Weltbevölkerung wieder steigt. Und das ist nach den Erfolgen, die wir in der Armutsbekämpfung über das letzte Jahrzehnt hatten. Man kann sagen, rund 1 Milliarde Menschen wurden aus der extremen Armut rausgeführt. Das ist eben knapp über $2, kann man dann sagen. Es ist jetzt auch noch nicht kein gutes Leben. Erleben wir jetzt eine Situation, wo wieder Menschen in diese Armut zurückfallen, bedingt durch die Covid-Pandemie, aber eben auch insbesondere in diesem Jahr jetzt eben durch die globalen Auswirkungen von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine.
Sie haben es eben schon angesprochen, die Inflation, Sie haben die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine angesprochen, Energiekrise nicht nur in Europa, sondern auch in weiteren Teilen der Welt, eine Verschärfung der Nahrungsmittelsituation. Wir sehen also, wie Sie beschrieben haben, eine Vielzahl an Herausforderungen, die gleichzeitig auftreten und die sich teilweise auch gegenseitig verstärken. Und Sie haben das eben dramatisch dargestellt, wie sich die Situation für viele Teile der Weltbevölkerung dadurch zusätzlich nochmal zuspitzt. Das Thema der diesjährigen Tagung lautete deshalb ja auch Addressing Multiple Crises in an Era of Volatility, zu Deutsch etwa die Bewältigung mehrerer Krisen in turbulenten Zeiten. Welche konkreten Antworten hat die Weltbank denn auf diese vielen gleichzeitigen Krisen? Was waren da die Ergebnisse der Tagung diesbezüglich?
Also ich bin hier im April diesen Jahres als Exekutivdirektor für Deutschland angekommen. Und ein Satz, den ich sehr oft in den ersten Gesprächen, die ich gehört habe, zu hören bekam, ist, die Weltbank ist für eine große globale Krise pro Jahrzehnt gerüstet, aber nicht für mehrere zur gleichen Zeit. Das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Analyse, die uns auch nicht wirklich weiterführt. Denn wir leben halt in der Welt mit mehreren Krisen gleichzeitig. Ne? Man kann sagen, 2007, 2008, die Weltfinanzkrise, übrigens da auch schon enorme Auswirkungen auf Nahrungsmittelpreise. Dann hatten wir die Covid-Pandemie, da war die Hoffnung, dass danach so eine Art Normalzustand eintreten könnte, aber die Hoffnung ist trügerisch. Also das hat es zum einen nicht realisiert durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass es die Krisen gibt, die sowieso auf dem Tisch liegen und wo eben in diesem Jahrzehnt gehandelt werden. Ich sage mal Stichwort Klimawandel und Stopp des Artensterbens, Biodiversität. Heißt, die Weltbank muss im Prinzip lernen, mit mehreren Krisen gleichzeitig umzugehen. Sie hat sich auch als erstaunlich agil und entschlossen gezeigt in der Covid-Pandemie, und ich glaube, sie hat viel Zuspruch bekommen. Es war halt eine der globalen Institutionen, die in der Lage war, in der Zeit, wo mal viele andere die Regenschirme für sich behalten haben oder womöglich eingesammelt haben, aber sicher keine mehr ausgeteilt hatten. Da gab es eine Institution wie die Weltbank, die eben insbesondere für die vulnerabelsten Gruppen noch Schutzschirme aufgespannt hat. Und da war sie kraftvoll und war sicherlich auch glücklich, dass die Bank zu dem Zeitpunkt auch gerade frisch und gut kapitalisiert war. Jetzt sehen wir eben, dass wir mehrere sich gleichzeitig verstärkende Krisen haben, und die Weltbank muss Acht geben, dass sie nicht nur in einem dauerhaften Krisenmodus unterwegs ist. Es ist ja keine humanitäre Organisation in dem Sinne, sondern dass sie eben klug auch die langfristigen Ziele, die wir in der Entwicklung haben, immer mitdenkt. Um es mal einem Beispiel deutlich zu machen, wieder Nahrungsmittelsicherheit. Wir diskutieren schon seit vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten darüber, dass Länder Afrikas mehr eigene Produktion von Agrarprodukten brauchen, mehr regionalen Handel brauchen, unabhängiger werden müssen von Importen. Wir kennen auch die Diskussion über einen zu hohen Einsatz von Düngemitteln, sicherlich in Europa noch mal mehr als in manchen Entwicklungsländern. So, und jetzt ist eben die Gelegenheit in der Krise, auch da die richtigen Weichen zu stellen und zu sagen, es ist ein Grund mehr, A, kurzfristig für Linderung zu sorgen, aber eben auch Politiken so anzupassen, dass Agrarsysteme langfristig tragfähiger sind und vor allen Dingen auch resilienter gegenüber solchen Schocks werden und Länder ihre eigene Zukunft besser in die Hand nehmen können. Und diese Verbindung von kurzfristiger Krisenreaktion und langfristigem Engagement, beides gleichzeitig zu denken, das ist im Grunde eine Stärke, die die Weltbank hat und die sie jetzt eben auch als Lehre aus den, wir sagen, verschiedenen multiplen, sich gegenseitig verstärkenden Krisen ausspielen muss.
Da würde ich jetzt gerne eine Anschlussfrage stellen. Sozusagen, ist das denn überhaupt im Mandat der Weltbankgruppe? Also sozusagen, Sie sagen kurzfristig und langfristig, wenn es um eine Krise geht, aber kann die Weltbank das überhaupt leisten in mehreren Bereichen?
Ja, also die Weltbank ist gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Mandat, die ökonomische Entwicklung in ärmeren Ländern voranzutreiben. Aber dieses Mandat hat sich natürlich über die Jahre und Jahrzehnte angepasst. Heute sprechen wir von den sogenannten Twin Goals, also den zwei Zielen der Weltbank. Das eine ist die Beendigung von extremer Armut und das andere nennen wir geteilten Wohlstand, eben weil es nicht reicht, sagen wir, Menschen nur aus der extremen Armut rauszuführen, sondern ein Leben in Würde eben auch am Ende mehr bedeutet, geht es darum, eben Wohlstand zu verbreitern, global und eben insbesondere in Entwicklungsländern. Und diese beiden Twin Goals sind handlungsleitend für die Bank. Wir erkennen nur, dass wenn wir die heute erreichen wollen, wir uns stärker als in der Vergangenheit auch auf grenzüberschreitende globale Herausforderungen konzentrieren müssen. Das reicht also nicht mehr, nur zu horchen, welche Bedarfe einzelne Entwicklungsländer für sich sehen und die in ihrem nationalen Interesse liegen, sondern ich muss eben die Auswirkungen von Klimawandel auf ärmere Länder heute mitdenken und ich muss eben auch die besondere Bedeutung von meinetwegen Wäldern für das globale Klima mitdenken. Und so haben wir im Prinzip neue globale und grenzüberschreitende Herausforderungen, die wir gleichzeitig zu den traditionellen Entwicklungsaufgaben bewältigen müssen. Und das wird in der Bank auch erkannt. Da kann man sagen, waren die Krisen der vergangenen Jahre ein Beschleuniger, dass man merkt, wir kommen nicht mehr weiter, wenn wir einfach nur Bedarfe pro Land einsammeln und versuchen zu bearbeiten, sondern wir müssen stärker uns eben solchen globalen Aufgaben stellen. Und letztlich hat natürlich auch die Pandemie das uns nochmal ganz deutlich vor Augen geführt. Man sagt halt, na, am Ende geht es darum, dass Gesundheitssysteme weltweit in der Lage sein müssen, mit solchen Viren umzugehen und Pandemieprävention praktisch entscheidend dafür ist, um als Weltgemeinschaft voranzukommen. Also wir haben jetzt eine ganze Reihe von Herausforderungen, die wir nur so bearbeiten können und das wird in der Bank erkannt und das ist im Prinzip eine Erweiterung des Mandats der Weltbank. Bedeutet aber auch, dass sie sich als Institution dann entsprechend weiterentwickeln muss, neue Instrumente entwickeln muss, neue Anreizmechanismen braucht, um eben auch über die rein nationalen Länderbedarfe hinaus agieren zu können.
Sie haben es eben angesprochen, Stichwort Klimawandel. Die Weltbank ist ja eine der größten öffentlichen Klimafinanziererinnen weltweit und stellt Investitionen für eben entsprechende Vorhaben zur Verfügung. Im Sommer letzten Jahres wurde, wenn ich richtig informiert bin, ein Klimaaktionsplan verabschiedet, der sogenannte Climate Change Action Plan. Und dieser Plan ist natürlich im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen des Jahres 2015. Unter anderem sollen keine neuen Kohlekraftwerke mehr finanziert werden. Aber jetzt angesichts des Krieges und der Folgen des Krieges. Einige Staaten diversifizieren jetzt ihre Energieimporte und wenden sich von russischem Öl und Gas ab und steigen wieder verstärkt in andere fossile Brennstoffe ein. Wie passt das denn zusammen mit den Kriterien des Klimaaktionsplans der Weltbank?
Ja, man muss ja sehen, dass die Weltbank, und das hätten wir uns als Deutschland und Europa sicherlich anders gewünscht, in den vergangenen Jahren bis 2020, kann man sagen, stark auf der Bremse stand beim Thema Klimawandel und wir uns deutlich mehr gewünscht hätten. Zentraler Grund dafür war die US-Administration, die damalige, die im Prinzip nicht bereit war, die Weltbank in dem Mandat zu unterstützen, hier mutig voranzugehen. Das hat sich jetzt entscheidend geändert. Mit dem Klimaaktionsplan hat sich die Weltbank Ziele gesetzt und ist auch mittlerweile größter Klimafinanzierer der internationalen Staatengemeinschaft für die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Wir haben eine Rekordhöhe von über 31 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung und damit das Ziel, was sich der Klimaaktionsplan gesetzt hat, auch schon erreicht, stand jetzt. Ne? Der Plan wird auch noch weiter laufen. Und besonders wichtig ist dabei, dass wir es geschafft haben, dass die Weltbank zum einen Finanzierung macht zur Minderung von Emissionen, aber vor allen Dingen eben auch Entwicklungsländer darin unterstützt, sich an den Klimawandel anzupassen. Entwicklungsländer empfinden es ja als eine große Ungerechtigkeit. Das ist ein Problem, was im Kern durch reiche Länder im globalen Norden verursacht wurde, bei den Auswirkungen auf sie als ärmere Entwicklungsländer viel größere Folgen hat. Und von daher pochen die Entwicklungsländer zu Recht darauf, dass wir sie insbesondere bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen. Da kann man sagen, ist der Weltbank jetzt wirklich was gelungen, dadurch, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal rund 50% ihrer Klimafinanzierung in Klimaanpassung steckt. Ja, das ist ein echter Fortschritt und stimmt uns zuversichtlich. Die Diskussion um Finanzierung von fossilen Projekten gibt es ja schon lange in der Weltbank wie auch in der internationalen Gemeinschaft. Im Prinzip kann man sagen, dass der Klimaaktionsplan der Weltbank klipp und klar ist. Vorrang für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Darum geht es. Da müssen wir vorankommen auf allen Ebenen. Und dann diskutieren wir über einzelne Ausnahmen, wo Länder, meistens sind es wirklich ärmste Länder, keinerlei Zugang zu sauberer und finanzierbarer Energie haben. Wo man sich fragen kann, ob diese Länder eben durch Investitionen in Erdgas unterstützt werden können. Da sind enge Leitplanken gelegt. Wenn solche Unterstützung stattfinden sollen, darf es eben nicht dazu führen, dass die Pariser Klimaziele dadurch gefährdet werden. Und als Übergang mag natürlich Gas im Vergleich zum Dieselgenerator in dem ein oder anderen ärmsten afrikanischen Land eine sinnvolle Lösung sein. Aber es darf dann eben auch nur ein Übergang sein und der muss klar definiert werden. Die einzelnen Länder haben sogenannte Langzeitstrategien zur Anpassung an den Klimawandel und Klimaaktionspläne. Das ist ein Prozess, der ja nach Paris eben begonnen wurde. Und wenn immer die Weltbank prüfen würde, Investitionen in Erdgas erneut zu tätigen, dann müssten diese Investitionen im Einklang mit diesen Langfristplänen der entsprechenden Länder sein. Und damit wäre klar, dass es eben nur für den Übergang gelten kann. Ansonsten muss man sagen, dass die Bank ja aus der Finanzierung von Öl und Gas 2019 ausgestiegen ist. Es gibt keine vorgelagerten Öl- und Gasprojekte mehr, die durch sie finanziert werden. Und seit 2014 hat die Bankgruppe auch keine Ölpipelines und Ähnliches mehr finanziert. Aber das Ganze hängt natürlich noch nach in den Konsequenzen. Also ich glaube, dass jetzt da wirklich ein relevanter Wandel stattgefunden hat in der Weltbank zwischen den Anteilseignern. Ne, wir müssen wissen, hier ist ja die ganze Welt im Board vertreten. Merken wir schon, dass es noch Spannung gibt zwischen denjenigen wie uns, Deutschland, die sehr stark auf eine entschiedene globale Energiewende drängen und denen, die den Übergang eben länger gestalten wollen. Ne, das erleben wir natürlich auch bei den Klimakonferenzen wieder und spiegelt sich hier letztlich auch in der Diskussion. Ich glaube aber, dass die Bank jetzt einen echten Schritt nach vorne gegangen ist. Und ganz offen gesprochen, wir haben im Moment auch keine Gasprojekte, die zu entscheiden werden im Eingang den Vorgaben des Klimaaktionsplans und des Pariser Klimaabkommens. Also es wird zwar darüber diskutiert, aber es gibt bislang keine konkreten Anträge oder Nachfragen für Investitionen im Gasbereich. Denn man kann sich natürlich auch fragen, ob, wenn solche Investitionen noch geschehen sollen, ob wirklich die Weltbank der zentrale Akteur sein muss, um eben entsprechende Finanzierung bereitzustellen oder ob die woanders herkommen würden oder müssten.
Herzlichen Dank. Also aus Förderung der Weltbank-Sicht eindeutig auch ein Fokus auf erneuerbare Energien und auf Klimawandelfolgen, Bewältigung oder auf Anpassung. Die Jahrestagung hat ja dieses Jahr zum ersten Mal wieder komplett in Präsenz stattgefunden. Hatte das denn Auswirkungen auf die Gespräche und vor allen Dingen auch auf die Ergebnisse der Tagung?
Absolut. Man merkt, dass alle Lust haben auf Gespräch und Interaktion. Und man sieht eben auch, dass gerade dann, wenn es schwierig wird, persönliche Treffen durch nichts zu ersetzen sind. Also sowohl um Allianzen von Gleichgesinnten zu schaffen. Das findet ja nicht nur im Konferenzraum statt, sondern durchaus auch auf dem Flur. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass der Weg zum Konferenzraum oder zurück oder dann ins Büro mehr bringt als das ein oder andere formale Meeting, was gesetzt ist. Und das spürt man eben hier, wenn hier so eine Messe ist, wo sich quasi die ganze Welt trifft, sehr stark. Und wenn wir einen starken Multilateralismus wollen, wo eben auch Brücken geschlagen werden, wo man einerseits Allianzen schmiedet, aber auch auf den anderen, der anders denkt, zugeht und sich mit dem in den Austausch geht, dann braucht man solche persönlichen Begegnungen. Und die deutsche Gouverneurin, Entwicklungsministerin Svenja Schulze, ist auch eine, die dann gerne mal einen Moment früher zum Treffen kommt, um einfach nur auf dem Gang das ein oder andere zu besprechen und zu klären. Oder man merkt eben auch, dass die Zeit zwischen den Meetings einfach genutzt wird und auch die Spontanität, dass sich Leute dann eben begegnen können, die sonst vielleicht erst wieder in 6 oder 8 Wochen verabredet gewesen wären formal, ermöglicht da einiges. Also es ist ein echter qualitativer Sprung und bleibt auch nötig und die Ergebnisse sind besser und vor allen Dingen reisen die zentralen Akteure auch, glaube ich, mit einem anderen Eindruck ab von so einem Meeting, als wenn sie sich nur virtuell getroffen haben, um Dinge, die hier bei der Weltbank-Jahrestagung besprochen wurden, dann auch wirklich in den Ländern umzusetzen. Ja, wenn wir zum Beispiel als Deutschland für feministische Entwicklungspolitik werben und sagen, ne, die Gleichberechtigung von Frauen ist ein zentraler Faktor für eine gelungene Entwicklung, dann braucht es auch einen persönlichen Austausch mit einzelnen Regierungsvertretern dazu, um da was zu bewegen und um auch nachfassen zu können. Also wurden natürlich wieder eine Menge Handynummern ausgetauscht für das WhatsApp-Follow-up.
Apropos Allianz von Gleichgesinnten und Deutschland. Deutschland hatte ja seit dem 1. Januar 2022 die Präsidentschaft in der G7 inne. Was waren denn da die konkreten Erfolge oder Schwerpunkte, die Deutschland setzen konnte?
Ja, die deutsche G7-Präsidentschaft hat besonders starke Signale für entwicklungspolitischen Fortschritt gesetzt. Und das deckt sich natürlich auch mit den zentralen Zielen, den Twin Goals der Weltbankgruppe, ne? Ende von extremer Armut und geteiltem Wohlstand. Und bei den entwicklungspolitischen G7-Themen, wenn man die Stichwörter Ukraine, Ernährungssicherung, Gesundheit und Infrastruktur, Finanzierung, da ist die Weltbank als einer der größten weltweiten Finanziers ein naturgemäßen Schlüsselpartner. Das heißt, was im G7-Kontext diskutiert wird und einzelne Initiativen, tragen wir natürlich auch in die Weltbank hinein. Die Weltbank ist keine G7-Bank, wenn auch die G7-Staaten durch ihr hohes Finanzierungsvolumen eine besondere Rolle hier spielen, aber das Ganze ist natürlich nochmal breiter. Aber ein besonders gut gelungenes Beispiel für so eine Initiative ist die von der deutschen Gouverneurin in die Bank hineingebrachte Allianz für globale Ernährungssicherung, ein globales Ernährungsbündnis, wo wir eben schon im Frühjahr mit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine gesagt haben, die Folgen auf die Nahrungsmittelpreise weltweit werden erheblich sein. Die Bank muss hier eine zentrale Rolle spielen in der Koordinierung mit dem UN-System, darf nicht, ich sage es jetzt mal so, als Loner alleine unterwegs sein in der Programmierung ihrer Mittel, sondern muss sich gut abstimmen mit anderen und muss vor allem auch kraftvoll da einen Akzent setzen. Und der Minister Schulze hat dann mit dem Weltbankpräsidenten entschiedenes Handeln gegen die weltweite Ernährungskrise eingefordert und im Prinzip eine Plattform geschaffen, das globale Ernährungsbündnis für Ernährungssicherung ins Leben gerufen. Und das war dann auch ein zentrales Ergebnis der deutschen G7-Präsidentschaft. Da haben wir sozusagen unsere Rolle so gespielt, dass wir eine neue Plattform aufgebaut haben, die jetzt auch ganz konkrete Ergebnisse liefert. Wir haben jetzt eine ganz andere Analysen pro Land, um zu wissen, wo der Schuh drückt bei der Ernährungssicherung, wo Finanzierung schon zur Verfügung steht und wo nicht. Wir sprechen von sogenannten Dashboards, wo man relativ einfach erkennen kann, wo die Situation in einzelnen Ländern ist, damit dann eben koordinierter und effizienter gehandelt werden kann. Und das ist, glaube ich, ein echter Erfolg, den wir gemeinsam mit der Weltbank da erreichen konnten.
Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Wer ist Tammy oder Tammy und warum ist sie Weltbank-Mitarbeiterin des Jahres?
Ja, Frau Bellmann, Sie haben den Jahresbericht des deutschen Exekutivdirektors gelesen, der ja auch online verfügbar ist. Und da haben wir uns erlaubt, eine Menge Fakten und Zahlen drin auf der letzten Seite, Tammy als Weltbank-Mitarbeiterin des Jahres zu featuren. Tammy ist eine Hundedame, die hier am Hauptsitz der Weltbank in Washington ihren Dienst verrichtet und ausgebildet ist als Sprengstoffhund. Also die ist im Prinzip für die Sicherheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus mit zuständig. Und sie ist gern gesehener Gast im deutschen Büro. Aber nicht nur da, mit ihrer besonders freundlichen Art wird sie im Prinzip nicht nur vom deutschen Team, sondern bankweit als äußerst geschätzte Kollegin gesehen. Und den Punkt haben wir dann mit einem Foto auch im Jahresbericht gemacht. Und bei allen Konflikten, die wir hier natürlich und Reibungen, die wir hier in der Bank haben, zwischen den unterschiedlichen handelnden Akteuren und im Board und zwischen Ländergruppen, ist, glaube ich, auch einfach wichtig, das mal den Punkt zu machen. Es gibt Sachen, die finden wir eigentlich alle gut und dazu gehört Tammy.
Und angesichts der vielen Herausforderungen und vielen Themen, die Sie auf dem Tisch haben, ist sie sicherlich auch als zwischendurch Input für neuen Schwung auch gar nicht verkehrt in der Weltbank. Haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, lieber Herr Krake. Alles Gute aus Berlin.
Vielen Dank, Frau Bellmann.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.